Gut. Ja, oder wie ist es schon immer? Das ist ein Insider-Witz, das versteht ihr ja nicht, aber der John und ich beginnen immer die Predigt genau gleich. Haben wir festgestellt, hat die Prisse festgestellt. Das haben wir vom Johnny abgeschaut. In unserer Theologiereihe, wenn es darum geht, ob die Bibel Gottes Wort ist, es ging ja um Offenbarung, dass Gott sich offenbart hat, es geht um die Zuverlässigkeit der Schrift, um die Bildung vom Kanon. Was heißt wieder Kanon? Maßstab. Genau, also der Maßstab, also welche Bibelbücher oder welche Bücher tatsächlich von Gott inspiriert sind und zu Gottes Wort gehören, all diese Fragen. Da wird der Johann nächste Woche auch darüber sprechen. Wir haben gelernt von den verschiedenen Handschriften. Also das ist, sage ich so, je mehr man sich damit beschäftigt, desto sicherer wird man, dass es zuverlässig überliefert ist. Das ist auch eine wichtige Beobachtung und Bücher haben wir genug, die darüber reden. Und heute bei dem Thema, ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Ich habe ziemlich lange darüber nachgedacht und wir haben auch in der Bibelschule verschiedene Themen da bearbeitet, aber mir ist dann so eine Reise durch den Kopf gegangen, die wir alle zurücklegen müssen, um die Frage richtig zu beantworten. Also das kann man nicht einfach noch 30 Minuten ja oder nein, so leicht geht es nicht, sondern es gibt verschiedene Stationen und Punkte, die wir im Leben vor uns haben, die wir hinter uns bringen müssen und die wollen wir uns heute anschauen. Ich habe schon Johann vorgewarnt, Johann, mein Predigt heißt die 27 Punkte auf dem Pfad der Erkenntnis. Also da kann man sich auf ein volles Wochenende einstellen. Und aber wir haben ungefähr ein, zwei Minuten für jeden Punkt. Vielleicht werden wir ihn ja auch nicht alle betrachten. Ihr merkt schon, das ist so ein bisschen auf Licht und Finsternis, also die Menschen, die sich auf der linken Seite von diesem Blatt bewegen, die leben noch in der Finsternis, also jeder Mensch, der wird in Sünde geboren und beginnt sein Leben angetrieben von seinen Begierden, er ist tot in Sünde, er ist getrennt von Gott und hat verschiedene Entscheidungen zu treffen, er hört auf Stimmen, er erlebt Dinge, er will sich fortbilden, will was über Gott lernen und also ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wenn man die rechte Seite einklappt, dann haben wir praktisch die Erklärung von den linken Zahlen. Also müsst ihr mal die rechte Spalte jetzt einklappen, dann habt ihr sozusagen die Zeichenerklärung. Und da gab es ein junges Mädchen, die heißt Etta, hieß Etta Linnemann. Die wollte auch, ist im evangelischen Background aufgewachsen, wollte mehr von Gott lernen, hat Theologie studiert. An der Universität hat einen Doktortitel gemacht, hat eine steile Karriere hingelegt, ist Professorin geworden, ist aufgenommen in die Society von New Testament Studies, also ist immer mehr geschätzt worden von ihren Kollegen, also von die Schlausten einfach, die evangelische Kirche in ihrer Geschichte zu bieten hat. Und das ist der Punkt 4, das ist der Lehrstuhl der Torheit, da ist sie gelandet, also Lehrstuhl mit 2e. Und sie hat im Laufe der Zeit auch Bücher herausgegeben, hat in ihren Vorlesungen die Bibel hochgehalten und behauptet vor den Studenten, was zwischen diesen zwei Buchdeckeln zu lesen ist, ist nicht Gottes Wort. Sondern es eine Grundvoraussetzung fürs Theologiestudium in der evangelischen Kirche ist. Mehr oder weniger wird Gott ausgeklammert. Und wie durch ein Wunder hat diese Frau es geschafft, nicht dort irgendwo zu versinken und abzustürzen, sondern sie ist aus dem Irrgarten der Unkenntnis, das ist Punkt 3, dem ist sie entkommen. Der Jesus sagt ja, ihr irrt sehr, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir in unserer Verlorenheit weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennen. Und dieses Buch hat sie geschrieben nach ihrer Bekehrung, auch andere. Die sind sehr kompliziert, also oder sehr anspruchsvoll. Sie beleuchtet hier die historisch-kritische Methode von der evangelischen Kirche. Und da ist ein Stapel von den Büchern, die könnt ihr euch mitnehmen, aber nur, wenn ihr es wirklich lest. Und sie hat ein interessantes Vorwort geschrieben, diese Frau. Durch Gottes Gnade durfte ich dann Jesus als den erfahren, dessen Name über allen Namen ist. Ich durfte erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, von der Jungfrau geboren, dass er der Messias und Menschensohn ist und ihm solche Titel nicht durch menschliche Überlegungen beigelegt wurden. Ich durfte die Inspiration der Heiligen Schrift zunächst erkennen und dann auch lebendig erfahren. Das ist voll interessant, also von ihr gibt es auch Vorträge bei Sermon Online. Die ist ja schon 2009 heimgegangen, im Alter von über 80 Jahren. Wie sie zum Glauben kommt, wie sie erzählt, dass da gläubige Studenten ihr die Vorlesungen gegeben hat, die sind irgendwie ein bisschen so suspekt gewesen, sind irgendwie eigenartig vorgekommen, die haben immer für sie gebetet und sie dann eingeladen, und es ist über Jahre, ein Prozess über Jahre gewesen, und sie ist dem Lehrstuhl der Torheit entkommen und schreibt in ihrer Einleitung: Nach wie vor erachte ich alles, was ich gelehrt und geschrieben habe, bevor Jesus mein Leben übergab, für einen Dreck. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, um darauf hinzuweisen, dass ich meine beiden Bücher, Gleichnisse Jesu und so weiter, samt meinen Beiträgen in Zeitschriften, Sammelbänden, Festschriften und so weiter verworfen habe. Was sich davon in meiner Wohnung befand, habe ich 1978 eigenhändig in den Müll getan. Und bitte Sie herzlich, mit dem, was sich davon etwa noch auf Ihrem Bücherbord befindet, das Gleiche zu tun. Also eine radikale Bekehrung. Also sie durfte hier durch diesen Tunnel, den eine Schwester so schön gemalt hat, hindurchfinden auf die andere Seite, wie es ja, glaube ich, bei jedem von uns der Fall ist. Und es war klar, die war erledigt in der theologischen Fachwelt, die Frau. Aber das war halt die... Das hat sie halt auf sich genommen, weil sie einen Herrn Jesus erkannt hat. Und so beginnt unsere Reise irgendwo im Finstertal, je nach unserem Background. Also wir haben jetzt das Problem neben mit der evangelischen Theologie. Das heißt, nicht jeder Punkt hier trifft für jeden zu. Der Turm der Verantwortung in Römer 1. Das ist einfach so, wir stehen da auf dem Turm als Ungläubige und reden und bestaunen die Schöpfung Gottes und haben keine Entschuldigung, wenn wir sagen, dass es keinen Gott gibt. Deswegen Turm der Verantwortung. Jeder von uns muss sich vor Gott eines Tages rechtfertigen, warum er nicht die richtigen Schlüsse gezogen hat. Römer 1, Vers 19 und 20, weil ja, wie es dort heißt, die ewige Kraft und Gottheit ersehen wird an seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das ist ja unsere Erfahrung, dass wir früher, wie wir noch ungläubig waren, über viele Dinge gestaunt haben. Und je mehr man dann so lernt vom Leben, staunt man immer mehr. Weil überlegt, das ist voll gewaltig, was ist das, so ein Coronavirus, das ist so kompliziert zum Bauen, das kann auch nur der Herr Jesus machen irgendwie. Also wenn es gemacht hat, aber irgendwie muss herkommen. Das ist Wahnsinn. Also ich habe gelesen, das ist das Virus oder das überhaupt, die haben noch nie was gefunden, was eine längere DNA hat, das ist das Coronavirus. Das ist das komplizierteste Teil, was es gibt. Und sicher auch irgendwie ein Nachkomme vom Sündenfall, mehr oder weniger, so glaube ich. Dass uns in verschiedensten Weisen der Tod ereilt, den wir durch unsere Sünde verdient haben. Zumindest den Tod des Leibes für uns Erlöste. Ja, wir bewegen uns da und es ist sozusagen, es gibt verschiedene Teile, Stimmen, die in uns sind, also ein Wesen, das uns beherrscht, vor allem unsere Begierden, die uns versinken lassen im Todessumpf der Sünde. Das ist ein bekannter Text aus Epheser 2. Wir waren tot in unseren Begierden und Vergehungen, total getrieben von einem Leben, das einfach losgelöst ist vom Schöpfer. Und da kann man letztendlich so tief versinken, dass man einfach nie wieder auftaucht. Und das betrifft da viele Menschen, die haben sich einfach so verstrickt im Todessumpf der Sünde, dass die da stecken bleiben und untergehen. Für immer. Also ich hab in der Psychiatrie, in der Forensik vor allem, da habe ich wirklich Männer getroffen und kennengelernt, die sind einfach so abartig durchdrungen und sündig und von der Sünde überwältigt, das kann man sich nicht vorstellen. Also die daten sofort wieder bei der nächsten Gelegenheit irgendein Kind missbrauchen, die irgendjemandem einen Bauch aufschlitzen oder ein Hals abschneiden oder was auch immer. Die muss man die ganze Zeit einsperren. Das ist wirklich tragisch, wenn es so weit mit uns gekommen ist. Wenn man beständig auf falsche Stimmen gehört hat. Und es ist ja für uns nichts Neues, das, was den Menschen heute umtreibt in seinem Wahn, das hat er gelernt vom Flüsterbaum der Lüge. 1. Mose 3, Vers 4 bis 5, der Satan flüstert den Menschen die ganze Zeit ein, du kannst sein wie Gott, glaub das nicht, du kannst werden wie Gott. Und so sind wir auch unterwegs als Gesellschaft, wir können alles beherrschen und ich habe mir gedacht, also sagen wir mal so letztes Jahr oder kurz vor der Corona-Krise, da war einfach die Stimmung so gut, weißt du so. Uns gehört die Welt und wir haben ja geil und wir können alles machen und da haben wir keine Grenzen und auf einmal haben wir irgendwie wieder doch gemerkt, das ist doch nicht so. Jetzt versuchen wir wieder dahin zurückzufinden, dass wir wieder unseren Wahn als Gesellschaft nachverfolgen können und merken nicht, dass die Schlange eigentlich nur ein Ziel hat, nämlich uns zu töten, weil Johannes 8, 44, da kann man lernen, dass der Satan ein Menschenmörder von Anfang an ist. Das ist sein Ziel, Menschen zu töten, uns alle umzubringen und letztendlich uns mitzureißen in die ewige Verdammnis. Er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Da sehen wir ja die Schlange auf dem Baum, die nach wie vor ihr Unwesen treibt. Die Menschen beherrscht. Ja, da haben wir viele sind auch eingekehrt in die Hütte des Zweifels. Das ist Punkt 5. Das ist vielleicht das Massivste, dass der Teufel die Menschen einredet, dass das gar nicht stimmt, was Gott gesagt hat. Satan sagte zum Weib, hat Gott wirklich gesagt? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und so ist heute in unserer Gesellschaft sogar in die theologischen Akademien das durchgedrungen, dass die Bibel nicht vertrauenswürdig ist, dass man ihr nicht glauben kann. Das sagt die Etta, das ist so, junge Menschen, wiedergeboren, hingegeben, an den Dienst, dann gingen sie zur Uni und da wird dann der Glaube ausgetrieben. Und die warnt die ganze Zeit in dem Buch davor, was es mit jungen Menschen macht, weil das niemand überlebt, wenn er 4 Jahre oder 6 Jahre, so lange wie das Studium dauert, lernt und hört, dass man der Bibel nicht vertrauen kann. Und da ist immer so, da gibt es so praktisch die Suche nach dem Kanon im Kanon. Habt ihr das schon mal gehört? Nach dem Kanon im Kanon im Kanon. Also, da ist der Kanon. Wir glauben, dass der Kanon 66 Bücher umfasst, in der vollen Länge, also 31.165 Verse. Das glauben wir. Wir stehen wir da auf einem guten Boden. Vielleicht haben wir noch nie drüber nachgedacht, wir haben es einfach geglaubt, bis wir zum Glauben kommen und freuen wir uns daran. Aber an die Universitäten, da wird sozusagen die ganze Zeit gesucht, was ist wirklich Gottes Wort. Und es wird natürlich immer weniger. Und manche haben den Kanon im Kanon gefunden, der umfasst insgesamt 54 Verse. Also Matthäus 25 vom Weltgericht, der barmherzige Samariter, und Lukas 10, verlorene Sohn, glaube ich, die drei Texte, die sind echt. Aber alles andere nicht. Ja, da habe ich das mal ausgerechnet, wenn man einen richtigen Hunger hat, so wie wir als Familie, also früher hat uns eine Packung Spaghetti gereicht, aber die Zeiten haben wir hinter uns. Die Evi sagt, aber das reicht uns nicht. Wenn ich sage, 500 Gramm reichen eigentlich. Und da habe ich ausgerechnet, das sind 130 Meter Spaghetti drin. Okay? 130 Meter. Und wenn man den Kanon im Kanon sucht, also die Nudel in der Nudel, und dann rausfindet, dass nur ein kleiner Teil wirklich echt ist, dann ist das hier das kleine Stückchen, das haben wir da aufgeklebt. Und zwar, das ist bei uns als Familie, wenn wir Mittagessen machen würden, 2,5 Zentimeter Nudel für jeden. Ungekocht. So viel ist noch übrig. Von der Schrift an der Uni, wenn du Theologie studierst. Und das kannst du dann kochen und dann, du ja, das Maistickerl und so, das lang genießen, weil das muss lange reichen, bis zur nächsten Mahlzeit. Und Ja, so verhungern wir dann einfach. Wir verhungern dann alle. Ist es nicht toll, dass wir in einer Gemeinde leben, in der einfach 130 Meter Gottes Wort sind? Die volle Packung. Da kann man richtig zuschlagen und satt werden. Und das ist halt sehr wichtig. Das ist die Grundlage unseres geistlichen Lebens. Und also das ist vielleicht so, die Schwester hat ungefähr 6 Stunden gemalt an dem Bild, ich habe ungefähr 6 Stunden über die Themen nachgedacht. Wenn man da jetzt noch länger nachdenkt, da findet man noch viel mehr Punkte. Also zum Beispiel gestern im Traum, meistens traum ich ja dann vor der Predigt irgendwas, ein Albtraum, und da habe ich schon wieder einige neue Punkte gefunden. Da ist das Blatt schon voll. Also das gibt noch jede Menge Stationen eigentlich. Das ist also nur exemplarisch. Der Abgrund der Bosheit. Wie wir auch in Römer 1 lesen, wie weit man sinken kann. Und überhaupt nicht mehr auftaucht. Oder die Stolpersteine der Widersprüche. Das ist ja auch sehr, sehr modern, also dass die Bibel sich widerspricht. Es gibt ja ganz viele Widersprüche. Und in diesem Buch, das ist vom Bibelbund rausgekommen, das ist eigentlich ein ganz wichtiges Standardwerk mit lauter verschiedenen Aufsätzen. Im Bibelbund gibt es ja über 100 Jahre. Der Michael Kotsch ist mittlerweile da der Vorsitzende. Und die haben einen sehr schlauen Mann, der heißt Thomas Jeising, das ist, glaube ich, der Schriftleiter. Es sind verschiedene Aufsätze, die es in einer Konferenz vom Bibelbund gegeben hat. Und sein Thema oder sein Abschnitt war die Widersprüche in der Bibel. Okay, das ist so 20, 30 Seiten langer Artikel. Und der ist wirklich gewaltig. Da merkt man, er spricht da als Junge davon, dass er schon als Junge beim Bibellesen über verschiedene scheinbare Widersprüche, oder er nennt sie wirklich Widersprüche, gestolpert ist und zeigt auf, an was es liegen kann. Und gibt da verschiedene Antworten, das ist total interessant. Und ein Unterabschnitt ist die Widersprüche, die darin begründet sind, dass die Bibel ein Buch ist, das Augenzeugeberichte überliefert. Da meint er die Evangelien damit, also die synoptischen Evangelien, das sind die ersten drei, weil die sozusagen so eine Zusammenschau haben, da viele Texte überschneiden sich, und da ist einfach so, dass sehr oft das sich scheinbar widerspricht. Also der Matthäus schreibt so und der Lukas so und der Markus so. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte, einer schreibt überhaupt nicht, dass die zwei Verbrecher gelästert haben am Kreuz. Einer schreibt, dass einer von den beiden am Kreuz gelästert hat, und einer schreibt, dass alle zwei gelästert haben. Ist gar nicht so einfach, wenn du das liest. Und ich war mal in einer stillen Zeit und darüber nachgedacht, und dann hat mir der Heilige Geist die Lösung gesagt. Tatsächlich, also ohne Stimme, plötzlich habe ich es kapiert. Der eine schreibt einfach nicht drüber, weil es nicht wichtig war. Der zweite, der schreibt, dass beide gelästert haben. Das ist wahr, die haben beide gelästert. Aber im Laufe der Stunden am Kreuz, ich glaube, es waren 6 Stunden oder so, da kam der eine zum Glauben, und dann hat er den anderen geschimpft, weil er lästert. So einfach, ist doch klar. So war es. Also so glaube ich das, aber vielleicht gibt es eine bessere Lösung. Und es ist voll interessant, weil er macht so ein Beispiel, das gefällt mir einfach so, überall erzählt das Beispiel vom scheinbaren Widerspruch. Da ist nämlich so, 2008 ist ein ICE entgleist, wie er vom Kölner Hauptbahnhof rausgefahren ist. Und auf dem Weg nach draußen, also in der Beschleunigungsphase, ist ein Waggon aus dem Gleis gesprungen. Das hat aber der vorne an der Lok nicht gemerkt und hat einfach Gas gegeben. Und es hat halt irgendwie gerattert so. Manche Fahrgäste haben gemerkt, da stimmt was nicht. Und zum Glück hat dann einer die Notbremse gezogen, weil wenn sagen wir, der mit 100 km/h oder mit 150 km/h dann 3-4 Minuten später ein Gleis wäre, hätte es ein Riesenunglück gegeben, hunderte Tote vielleicht. Aber so ist es glimpflich ausgegangen. Die Staatsanwaltschaft hat das alles untersucht. Aber es waren total verschiedene Zeugenaussagen. Und irgendwie ist dann der Verdacht aufgekommen, die Bahn versucht es zu verschleiern, das Fehlverhalten vor den Schaffner und so. Und jetzt zeige ich mir kurz, was passiert ist. Einer sagte, er habe ein lautes Geräusch gehört, aber der Zugbegleiter hat da nichts unternommen, ist einfach weggegangen. Ein anderer hat berichtet, dass ein Bahnangestellter scheinbar nichts unternehmen wollte, und dann hat der Fahrgast die Notbremse gezogen. Die Bahn selbst sagt, einer ihrer Mitarbeiter hat die Notbremse gezogen, nachdem er sie mit den Kollegen abgesprochen hat. Und Dann war einfach die Frage, was stimmt jetzt? Also wahrscheinlich möchte die Bahn das vertuschen, dass die Mitarbeiter so unfähig sind, dass sogar ein Fahrgast dass die Leute retten muss. Und nach der Untersuchung von der Polizei ist rausgekommen, dass alle Zeugen die Wahrheit gesagt haben. Es war einfach so, zwei Personen haben gleichzeitig die Notbremse gezogen in unterschiedliche Abteile. Der eine war ein Bahnangestellter in Uniform und der andere war ein Bahnangestellter, der in Zivil unterwegs war vor einem anderen Zug. Und deswegen haben die Leute gedacht, dass das ein Fahrgast war, der die Notbremse gezogen hat. Und so hat sich das alles aufgelöst. Ach so, ja genau. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich muss den Daniel fragen, aber der schreibt hier, dass wenn die Polizei verschiedene Zeugen vernimmt, dass dann immer so ist, dass die verschiedene Sachen sagen. Weil wenn alle genau das Gleiche sagen, dann haben sie sich abgesprochen. Ja, und die Etta Lindemann hat eigentlich sehr viel an dem Thema gearbeitet und das Buch herausgegeben, gibt es ein synoptisches Problem. Und sie kommt zu dem Schluss, dass die Theologie das Problem ist und nicht die synoptischen Evangelien, mal kurz gesagt. Also vielleicht bist du da irgendwo am Stolpern bei Widersprüchen aus der Schrift, aber das Tolle ist, wir haben wirklich gute Erklärungen heute, wie wir zur Gewissheit kommen. Und es ist gerade ein Beweis der Zuverlässigkeit, dass Gott sich das leistet, einfach die Augenzeugen berichten zu lassen. Und nicht, dass Gott nicht versucht, das alles aufzuklären, dass wir keine Probleme haben. Das finde ich toll. Ja, und dann bewegen wir uns sozusagen, vielleicht fällt die Entscheidung irgendwann, vielleicht fällt sie früh, vielleicht spät, entscheiden wir uns hier bei Punkt 11 vom Scheideweg der Torheit, dafür oder dagegen. Und wichtig ist vielleicht zu wissen, 1. Korinther, Kapitel 2, das können wir mal aufschlagen, 1. Korinther 2. Das ist bei mir ab Vers 6 überschrieben, von der Weisheit Gottes. Weil Paulus ja davon redet, dass er nicht mit Rhetorik und menschlicher Weisheit und überredenden Worten in Korinth aufgetreten ist, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, das ist Kapitel 2, Vers 4, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei dem Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergeht, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Verborgenen, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, was geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Die ihn lieben. Das ist sozusagen so eine Schranke. Und leider ist da bei dem Bild, jetzt könntest du gleich einmal ganz aufklappen, da ist das Herz, das ist Punkt 26, ist ein bisschen nach oben gerutscht. Das ist der Schlüssel der Liebe. Weil das Verständnis, dass das die Weisheit ist, dass wir sie erkennen, dazu ist die Liebe zu Gott nötig. Das ist wie so ein Geheimcode, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und keines Menschenherz gekommen ist. Weißt du, das kann irgendwie überhaupt keiner richtig finden, aber Gott hat es denen bereitet, die ihn lieben. Und der Jesus sagt das auch, in Johannes 14, 21. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Also da haben wir wieder die Offenbarung. Der Herr muss sich irgendwie uns offenbaren und uns zeigen, sonst funktioniert das nicht. Und das hat er auch getan. Also ich kann mich noch genau erinnern an meine Gebete als Ungläubiger. vielleicht kannst du dich noch erinnern, Karl, bis du damals mit Fredi bei uns warst. Also ich habe Wochen davor jeden Tag gebetet, Herr, zeig mir den richtigen Weg, hilf mir, lass mich erkennen, was ist richtig. Und dann seid ihr es gekommen und habt ins Evangelium gesagt und es hat einfach gleich wie eine Bombe eingeschlagen, weil sozusagen, weißt du, die Sehnsucht war ja da, endlich das Richtige zu finden. Und das hat der Herr gesehen. Und dann ist der Christ dann danach zum Glauben gekommen und irgendwie, das ist halt nötig. Bei dem Tor, also das ist ein wenig ein kompliziertes Tor, das heißt Willenstor der Gottesfurcht, das ist 12. Da sagt der Herr Jesus in Johannes 7,17, Johannes 7, Vers 16, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Also, wenn du den Willen Gottes tun willst, wenn man sagt, ich möchte jetzt wirklich Gott finden, bitte Gott, ich will dich finden. Ich möchte dir gehorchen. Dann schließt sich das uns auf. Wie es in Sprüche 1, Vers 7 heißt, dass der Anfang der Erkenntnis die Furcht Gottes ist. Ja, und ob jetzt genau die Teile hier genau richtig angeordnet sind, also das Kreuz, ein Kreuz wollte ich es ja nicht nennen, das heißt Befreiungsholz. Weißt du, das ist einfach so. Das Befreiungsholz von Golgatha. Das uns dann erlöst von der Knechtschaft der Sünde, so also wenn wir schon gehört haben, einfach das stellvertretende Opfer des Herrn. Und die Dusche da in 14, das ist das Bad der Wiedergeburt. Also das haben wir alles nötig, weißt du, das sind mehrere Dinge, die da passieren. Wir da unseren Willen Gott unterwerfen und bitten um Gnade und um Erkenntnis und dann ist irgendwie so, dass ein Ja, ist fast gar keine Frage, dann wird plötzlich für denjenigen, der den Geist Gottes bekommt, wird plötzlich die Schrift automatisch vertrauenswürdig. Das ist irgendwie ein Wunder Gottes, wie das funktioniert. Das ist eigentlich unerklärlich. Ist ja klar, das ist nicht zu erklären, weil sonst, das könnte ja sonst jeder erklären und keiner von den Herrschern dieser Welt hat es aber erkannt. Sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Aber das ist halt so, denen, die Gott lieben, denen hat er es bereitet. Und das ist eine große Freude. Wenn wir hinübertreten dürfen auf die andere Seite, und das, denke ich mal, das betrifft die meisten von uns, aber wahrscheinlich gibt es ja einen Rückfall, also zurückzufallen in den Sumpf der Sünde, das ist nicht unwahrscheinlich. Auf die falschen Stimmen zu hören, das kann jederzeit wieder passieren. Und so müssen wir einfach wachsam sein. So, jetzt klappen wir mal die linke Spalte zu und wenden wir uns auf die Sonnenseite. Wir haben es tatsächlich gewagt, wir haben den Herrn angenommen und plötzlich ist es klar, die Bibel, also ich weiß nicht, hat das schon mal jemand erlebt, dass ihm plötzlich die Bibel so wichtig geworden ist nach seiner Bekehrung? Nein. Keiner, oder? Tom, dir? Ist dir die Bibel dann wichtiger geworden nach der Bekehrung? Schon. Danke. Willst du es nicht angeben, gell? Ja. Ist noch jemand die Bibel schon mal noch wichtiger geworden? Karin, war das bei dir auch so? Bitte? Ja, eben, mal klare Aussage. Genau. Danke. Ja, mir ist die Bibel so wichtig geworden, ich habe manchmal über 100 Bibeln gleichzeitig daheim gehabt. Und die sind überall, also in Neuhaus, in Wollerberg, in Straubing, überall liegen die umeinander, alle Dutterbibeln, jetzt habe ich fast keine mehr. Die besten und schönsten hat der Tom, die hat er schon geerbt, bevor ich gestorben bin. Hey, ich habe übrigens mein Testament jetzt geschrieben, da habe ich dich auch, was sagt man das? Bedacht. Was? Bedacht. Ich habe dich bedacht. Du kriegst zwei bestimmte Bibel, wenn ich stirb. Die du nicht hast.
Es geht um das, was drinsteht, nicht um die Bibel.
Ja, da steht aber was Gutes drin. Ja, und jetzt haben wir hier, und das ist für uns jetzt wichtig, vielleicht ist das die linke Seite nicht mehr so entscheidend relevant, aber für uns, die wir den Heiligen Geist bereits haben und die wir versöhnt sind mit Gott, ist es trotzdem so, dass all diese Punkte wichtig sind, um das zu befestigen und um das zu unterstreichen immer wieder und das Vertrauen auf Gottes Wort zu stärken. Weil hundertprozentig ist es so, dass niemand von uns immer dem Herrn völlig vertraut und sein Wort in jeder Lage anwendet. Was sie bestimmt der Herr wünschen, da der Mann, es bleibt ein Stückwerk bis zum Schluss, aber dass sozusagen nicht nur ein Ja zur Inspiration in unserem Herzen ist, ein theoretisches, sondern auch ein praktisches. So wie es der Hudson Taylor mal gesagt hat, er war in älteren Jahren mal in Europa unterwegs, so Vortragsreisen, da war er in der Schweiz, ich glaube in der Bibelschule Krishona, der ist ja noch nicht so lang tot. Und da haben die Studenten, die haben sich da gewundert, wie er, so ein einfacher Mensch, wie der da so selbstverständlich davon reden kann, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und er hat gesagt, ja, das ist einfach so, wenn man zum Bahnhof geht, nach Zürich, und einfach dann auf den Plan schaut, wann der Zug kommt, und dann steigt man einfach ein, und da kann man sich voll darauf verlassen, dass das so ist. Und er macht es einfach mit der Bibel seit 30 Jahren so, und der Herr hat ihn auch noch nie enttäuscht. So hat er das halt gemacht, ganz praktisch umgesetzt. Das ist bei Punkt 20, das ist der Zement der Erprobung. Wenn wir nämlich Gottes Wort erproben in seiner Aussage und erleben, dass es tatsächlich wahr ist, dann wird es fester und fester und fester. Das zementiert sich sozusagen, das Vertrauen in Gottes Wort. Wer das nie erprobt, der kann sich doch nicht sicher sein, ob das wirklich hält. Aber wenn jemand das permanent im Alltag umsetzt und auslebt und probt, dann ist er so sicher, dass sogar wir alle erstaunt sind. So wie es zum Beispiel beim Hudson Taylor der Fall war. Der hat immer die Leute total beeindruckt, auch die Gläubigen, wie selbstverständlich er mit Gottes Wort umgekommen ist, weil er es sehr oft schon als junger Mann erprobt hat. Und da haben wir in manchen Predigten schon gehört von seinem Weg als junger Mann, dass er sich voll darauf verlassen hat. Oft zur Beschämung von, wenn ich es mit meinem Leben vergleiche. Also sehr wichtige Sache. In Punkt 16, sind die Fußspuren des Meisters. Und das ist eines der stärksten Argumente für die Inspiration der Schrift, wenn wir sehen, dass der Jesus die Bibel ganz ernst genommen hat. Weil er ist ja der vollkommene Mensch. Und der vollkommene Mensch hat immer gesagt, in Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten, was steht geschrieben? Was liest du? Das war einfach seine Antwort. Also wenn der Sohn Gottes, der den Sturm stillt und die Toten auferweckt und das Brot vermehrt und alles, und er in der Auseinandersetzung mit den Führern des Volkes und in der Auseinandersetzung mit dem Teufel immer auf die Schrift verweist, ja, dann können wir mir das auch machen. Da können wir diese Fußspuren folgen. Was liest du? Wenn er gefragt worden ist, ja, was liest du? Es steht geschrieben. War interessant einmal, all die Formulierungen, die der Jesus so sagt, in die Evangelien zu suchen. Wie oft er sich auf die Schrift bezieht. Nur von dem, was überliefert ist, aber wie oft noch mehr in seinen 3 Jahren hier auf der Erde als Prediger. So müssen wir es machen. Was steht geschrieben? Ja, also. Das Haus der Befestigung, Punkt 17. Eine ganz wichtige Sache. Das bedeutet, dass wir, also der Text dazu steht im Epheserbrief, und wir müssen verstehen als Gläubige, dass wir die Gaben, die Gott der Gemeinde gibt zur Auferbauung, dass wir sie ausleben, einsetzen, zur Wirkung kommen lassen, zur Zurüstung der Heiligen, Epheser 4. Und dass wir hingelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollen Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen. Also so werden wir befestigt. Und ich weiß jetzt nicht, ob uns da noch was fehlt. Also können wir nicht genug haben. Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer. Und die Gaben entsprechend zur Wirkung bringen. Also da solltest du dich eigentlich aufhalten im Haus der Befestigung. Musst du auf die Stimmen hören. So gibt es ja online und Bibelschulen und Bücher, das gehört ja alles dazu. Weil der normale Heilige diese Gaben braucht. Also es ist nicht unerheblich. Ja, das ist auch ein großes Wunder, die Stimme der Gewissheit in uns. Es ist immer wieder erstaunlich, wie Gott es schafft, uns neuen Mut zuzusprechen. Da ist der Heilige Geist damit gemeint, der uns leitet in alle Wahrheit, der bei uns bleibt in Ewigkeit, der uns tröstet, unsere Herzen ruhig macht, die Salbung, die in uns ist, 1. Johannes 2, und uns gewiss macht. Es ist wirklich Gottes Wortes. Das Fundament der Bruderschaft. Paulus hat es dringend nötig, immer wieder mit den Geschwistern zusammen zu sein, weil er hat gelebt vom Glauben in dem anderen Bruder. Also jedes Mal, wenn ich mich mit irgendeinem Bruder treffe mich mehreren Brüdern immer mal wieder, dann bin ich ermutigt. Also was mich immer total ermutigt, das ist der Martin P. zum Beispiel, weil das ist ja der Mann gewesen, der sich um mich gekümmert hat nach meiner Bekehrung am allermeisten. Und dann hat er mal, als wir schon auf der Bibelschule waren oder danach, da hat er dann mal eine richtige Krise gehabt, also wollte einen Dienst aufgeben und so ein Pastorenamt niederlegen und einfach zurückgehen ins normale Leben. Und dann war er in Grassau, irgendwie hat er es immer wieder geschafft, dass er einen Mut nicht verliert. Und wenn ich dann mit ihm Gemeinschaft habe, manchmal besuche ich ihn und dann baut mir das total auf, weil der Martin ist auch noch dabei. Und er ist dann ermutigt, weil ich auch noch dabei bin und so. Gegenseitig. Und das brauchst du. Das schafft Stabilität im Glauben. Der Glaube im Gegenüber, nicht bloß in der, also Bruderschaft, weißt du, ich bin jetzt so gut in Griechisch, ich weiß nicht, ob es ein griechisches Wort für Schwesternschaft gibt. Ich glaube, das sind in der Bruderschaft eingeschlossen. Oder Johann, gibt es griechisches Wort für Schwesternschaft? Bitte?
Kann genauso
griechisch
wie du.
Na. Das ist schon anmaßend von dir. Bist du sehr von dir überzeugt. Ja, also trifft die Schwestern genauso. Und da bin ich immer begeistert, wenn dann die Prisse sich mit der Hanna trifft oder die Jasmin und ganz viel in der Gemeinde da zu beobachten ist, weil das bei uns sehr ermutigt. Machen wir kurz das Wort, das Paulus hier sagt. Er sagt, damit ich zusammen mit euch getröstet wäre durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Also er schöpft da Mut und Zuversicht vom Glauben der Römer, die er noch nie gesehen hat. Das wünscht er sich. Ja, aber es ist noch interessant. Der Punkt 21, den finde ich auch bemerkenswert, das ist der Fruchtstrauch des Dienstes. In 1. Thessalonicher 1, da ist es nämlich so, ich habe ja die Thessalonicher Briefe in letzter Zeit immer wieder gelesen, und da ist mir aufgefallen, wie stark die Wirkung ist, also was... Wie soll ich das erklären? Der Paulus kommt nach Thessalonich und dient dort und es bringt Frucht in Thessalonich und er ist dann die ganze Zeit am, also die Frucht, die macht ihm so gewiss und so viel Freude. Der sagt, wir brauchen nicht mal von euch reden, weil die anderen Gemeinden reden von eurem Glauben, wie ihr uns aufgenommen habt und wie ihr das Wort aufgenommen habt, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort, das in euch wirksam ist und so. Also er fließt die ganze Zeit über vor Begeisterung über die Frucht, die dort die Geschwister bringen und schöpft selber daraus. Also wenn wir dienen, wenn du irgendeinen Dienst hast in der Gemeinde und da Frucht entsteht, das tut dein Glauben befestigen und tiefer werden lassen und gründen. Und wenn man nichts tut, wenn man nur da so rumsitzt und sich so dahin treiben lässt im Glaubensleben, dann ist das nicht so. Dann hat es an Lagen immer Zweifel, die schon längst hinter dir sein sollten. Also, versteht ihr, wenn ich zum Beispiel mit der Selina telefoniere, jetzt ruft die Selina an, Johnny, jetzt mal einfach nur zwischen uns zwei. Die Selina ruft an, weil wir haben so ein Missionsteam gegründet, und zwar, das besteht zurzeit aus dem Johnny, aus der Selina und mir. Inoffiziell. Ein Niederbayern Missionsteam. Da ruft die Selina an und sagt, sag mal Jungs, was ist mit euch los? Ich höre schon so lange nichts mehr von euch. Vielleicht sollen wir uns wieder mal treffen, und was soll da werden aus der Mission? Dann sage ich mir, jetzt muss das stehen, jetzt schon, ja, dass das, und jetzt ein Baby gekriegt und hin und her, und ich bin auch gespannt und so, aber das ist ja auch, zwar die ist auch schwanger, und aber, weißt du schon. Und dann ist es einfach so, wenn es nur die Selina gäbe, nur sie, dann war ich schon total ermutigt, dass man denkt, Gottes Wort, das muss wahr sein. Was das für Veränderung bewirkt in einem Menschen, das haut dich einfach um. Ja, hat jetzt nichts mit meinem Dienst zu tun, aber heute, halt, sehen wir, wie es mit Daniel war und Prissy und Julie und so, da entstehen so Früchte, die sind einfach eine große Freude. Ja, in dem Zusammenhang ist der Psalm 119 natürlich wieder aufgetaucht, weil, wie auch immer du jetzt im Moment oder morgen oder in der Zukunft dem Wort Gottes gegenüberstehst, das ist dein Gebetsbuch für das Thema. Weil der Psalmist die ganze Zeit betet, zu Gott betet, dass er mehr vom Wort Gottes versteht, dass in ihm aufleuchtet. Also vielleicht kann ich das nochmal kurz wiederholen, in der fünften Strophe, pass auf, es sind immer 8 Verse, also 4 mal 8 ist 32, das heißt ab Vers 33 beginnt dann die 5. Strophe. Kann es mal jemand vorlesen aus der Elberfelder Bibel? Verse 33, also 8 Verse dann. Bis Vers 40. Wer hat eine Elberfelder Bibel? Martina. Ah, Florian. Mhm. Psalm 119, Vers 33 bis 40.
Lehre mich, Herr, den Weg deiner Ordnungen, und ich will ihn bewahren bis ans Ende. Gib mir Einsicht, und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Leite mich auf den Pfad deiner Gebote, denn ich habe Gefallen daran. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Beliebe mich auf deinen Weg. Halte deinen Knecht deine Zusage aufrecht, die deiner Furcht entspricht. Wende ab meine Schande, die ich fürchte, denn deine Bestimmungen sind gut. Siehe, ich sehne mich nach deinen Vorschriften. Belebe mich durch deine Gerechtigkeit.
Danke. Also die 5. Strophe ist deswegen für mich so wichtig geworden, weil ich habe ja alle hebräischen Worte dort in dem Psalm praktisch gesucht, in wie vielen verschiedenen Facetten der Psalmist Gottes Wort beschreibt und für was er betet. Und die fünfte Strophe, die beinhaltet alle die wichtigsten Bitten. Nämlich belebe mich, lehre mich, dann, dass es sich so vom Bösen sozusagen wegneigt, ich kann es jetzt nicht mehr alle wiedergeben, aber 4 oder 5 von denen, die eigentlich am meisten hier vorkommen, die finden wir alle in der 5. Strophe. Deswegen glaube ich, wäre das die wichtigste auswendig zu lernen. Dass du ein Gebet hast im Blick auf Gottes Wort, das ist eigentlich total wichtig. Das ist mir wieder ganz neu wichtig geworden. Wir brauchen mal ein Gebetsbuch, die sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, weil davon alles abhängt. Ja, ich glaube, das reicht erst einmal. Vielleicht der 25. Punkt ist auch noch wichtig, dass wir uns vom Bösen abwenden, dass wir der Heiligung nachjagen, dass wir Gefäße sind, die der Herr gebrauchen kann. Das ist auch sehr wichtig. Ja, vielleicht bauen wir das dann noch ein bisschen aus. Irgendwann. Nur ein kurzes Beispiel zum Schluss. Also dieses Buch da, dieses Heftchen, ein Brief für dich, das war so eins der ersten Traktate, die ich als Christ im letzten Jahrtausend geschenkt gekriegt habe. Damals sah es noch ein bisschen biederer aus als heute. Also ist schon ein bisschen frischer, aber schaut immer noch ziemlich konservativ aus. Und das könnt ihr euch mitnehmen. Das ist eigentlich ganz toll. Da sind so nette Geschichten drin. Und das ist auch evangelistisch, kann man verschenken. Und ich habe da ausgerechnet, habt ihr schon das mit der Nudel habt ihr schon gehört, aber letztendlich lässt uns bei manchen Theologen die Suche nach dem Kanon im Kanon nur eine einzige Seite übrig, also eine nur, schau, die eine da, die ist uns geblieben. Da lachen wir natürlich drüber, aber es ist traurig, dass es an Unis gelehrt wird. Aber wenn es nur eine einzige Seite gäbe, ist eine nette Geschichte drin, weil da wurde so ein Haus irgendwie ausgeräumt, der Hausrat versteigert und da hat jemand eine große alte Bibel billig erstanden. Der hat gar kein Interesse an der Bibel gehabt, aber es war ein Kaufmann und da hat er immer, wenn er dann irgendwas verkauft hat, oder immer das zeigt, dann in die Bibelseiten eingewickelt. Also keine Ahnung, 100 Gramm Leberkäse und dann Ratscheseiten ausgerissen, eingewickelt und halt mitgeben, weißt du, die Leute, weil das Papier damals teuer war. Und da war so ein Mann, der hat also seinen Sohn zum Metzger geschickt, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es ein Metzger war. Und der war sehr umgetrieben von seiner Sünde. Und der hat immer so Albträume gehabt, dass immer das Wort Mörder ihm vor Augen gestanden im Traum. Eines Tages schickte er seinen Sohn in den Laden, um etwas zu besorgen. Dieser kam mit dem Gewünschten zurück, dass er in ein Blatt der alten Bibel eingewickelt war. Da stand plötzlich der Bibelvers aus Hebräer 9,22. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und es hat ihn total irgendwie beschäftigt. Es war zunächst unverständlich, aber er hat ja Vergebung gesucht. Unbedingt musste er mehr darüber erfahren. So schickte er seinen Jungen nochmal zum Kaufmann, der mit dem Herausreißen der Seiten inzwischen schon beim ersten Johannesbrief angelangt war. Und dann hat er wieder was gekauft und das Blatt, mit dem es dann eingewickelt war, da fand er den Vers: Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Und wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also es hat auch gereicht. Aber was noch besser ist, ich habe mir gedacht, die Lutherbibel ist doch die beste, weil nur in der Lutherbibel ist nämlich 1. Johannes nach Hebräer. Also sonst sind wir vor Hebräer. Was, das hätte überhaupt nicht hingehauen. Wenn es gar Lutherbibel gewesen war. Finde ich super. Ja. Genau. Okay, also, ihr habt es gemerkt, das ist ein Prozess, der uns das ganze Leben begleitet. Wir haben als Gläubige Verantwortung, all diese Schritte zu gehen. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, es gibt sicher noch mehr, das ist nur eine kleine Auswahl, um uns in diesem Verhältnis zu Gottes Wort zu befestigen und sicher zu machen. Und das wünsche ich uns, dass wir als Gemeinde daran festhalten und unseren Weg gehen. Zu Gottes Ehre. Und so beten wir jetzt nur gemeinsam und dann das entlassen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir durch die enge Pforte auch durchtreten durften. Wir preisen dich dafür, dass du in unserem Leben gewirkt hast, dass wir es erreicht haben, das Ziel, und jetzt einen Platz im Himmel haben. Aber wir müssen mal bekennen, dass wir oft Angsthasen sind und der Unglaube uns immer wieder im Genick sitzt, wir deinem Wort nicht entsprechend handeln. Bitte vergib uns. Lass uns hier wachsen in der Erkenntnis und vor allem im Gehorsam. Wir danken dir für deine Ermahnung und für dein wunderbares Wort. Amen.